Was war denn der Anlass dafür, dass sich die Koordination gegen Bayer Gefahren gegründet hat?
Das war im Jahr 1978 und dazu muss man wissen, dass in der Stadt Wuppertal ein großes Bayerwerk mitten in der Stadt liegt. Das heißt, die Trennung zum Werk ist gerade eine Straßenbreite. Ich wohnte damals in Wuppertal und in diesem Werk gab es 1978 einen großen Unfall, der landesweit durch die Nachrichten ging, dass die Bevölkerung gewarnt wurde. Das Wesentliche war, dass es kurz danach noch einen Unfall gab. Und der zweite Unfall, der hat dann zum Handeln geführt. Beim ersten Unfall ist ein Kessel explodiert, der in der Stadt für große Verwüstung gesorgt hat. Beim zweiten Unfall ist Salzsäure ausgetreten. Auch da ist die Bevölkerung in Mitleidenschaft gezogen worden. Es gab bei beiden Unfällen auch Tote und Verletzte. Bei dem Salzsäureunfall sind die Vögel tot vom Himmel gefallen. Die Balkonpflanzen sind innerhalb von Minuten abgestorben. Die Bäume haben sich entlaubt und so weiter und so weiter. Und dieser zweite Unfall, der 2 Wochen nach dem ersten passiert ist, der hat dazu geführt, dass Freunde zusammen mit mir eine Einladung zu einer Bürgerversammlung geschrieben haben und dazu eingeladen haben, dass es diese Bürgerversammlung gab mit fast 400 Teilnehmern und dass da eben auf jeden Fall diese Gründung stattgefunden hat.
Die Koordination gegen Bayer Gefahren hat sich also als erstmal eine lokale Initiative aufgrund von Missständen in Wuppertal gegründet. Im Zuge der weiteren Entwicklung hat sich die Koordination gegen Bayer Gefahren ja zu einer Organisation entwickelt, die international auf Gefahren, die vom Bayer-Konzern ausgehen, hinweist. Was sind denn da so die wichtigsten Betätigungsfelder?
Als wir damals angefangen haben, als lokale Wuppertaler Bürgerinitiative, haben wir auch keine Vorstellung darüber gehabt, was es mit dem Bayer-Konzern so auf sich hat. Erstmal ging es um diese Unfälle, um die Aufklärung dieser Unfälle. Aber bereits in dieser Zeit haben wir festgestellt, dass eben der Bayer-Konzern nicht nur mit den Unfällen Probleme hat, sondern dass er das Wasser in Wuppertal, also die Wupper, verseucht. Ab dem Bayerwerk war die Wupper biologisch tot. Dass er die Luft verseucht, dass da Produkte hergestellt werden, die gefährlich sind. In Wuppertal zum Beispiel ist auch ein Forschungszentrum, in dem für chemische Kampfstoffe geforscht wird und so weiter und so weiter. Und ein Jahr später, im Jahr 1979, gab es eben in Dormagen in Nordrhein-Westfalen, das ist von Wuppertal etwa 40 Kilometer weit weg, auch im Bayerwerk einen riesengroßen Unfall, der allerdings bedeutend gefährlicher war als der Wuppertaler. Dort wurde für ein Gebiet von etwa 300 bis 400 Quadratkilometern eben Ausgangssperre verhängt. Da durfte danach, nach dem Unfall, kein Gemüse in diesem Gebiet mehr vom Feld, keine Agrarfrüchte mehr vom Feld auf den Märkten verkauft werden. Und da gab es das erste Mal eine Kooperation zwischen den Bürgern. Wir haben halt die Erkenntnis gehabt, dass die Gefahren, die von Bayer ausgehen, eben nicht nur in Wuppertal existieren, sondern eben auch an anderen Standorten. Und wir haben begonnen, uns zu vernetzen. Im Jahr 1983, dann haben wir plötzlich in der Zeitung gelesen, dass in den Niederlanden Greenpeace Schiffe von Bayer blockiert, weil der Konzern dort Gifte in die Nordsee verschifft und dort abkippt. Und das war dann so die Stunde, wo wir das erste Mal angefangen haben, uns international zu vernetzen und dann aus dieser internationalen Vernetzung auch die Koordination gegen Bayer Gefahren entstanden ist, weil einfach der Konzern überall in der Welt, in jedem Land der Welt, Werke unterhält, Niederlassungen unterhält, die Umwelt verseucht, die Menschen gefährdet. Und so ist da ein Netzwerk entstanden mit etwa 40.000, 50.000 Personen und Organisationen, das heute weltweit rund um die Uhr den Konzern kritisch beobachtet und begleitet.
Das Ganze ist entstanden quasi aus einer Bürgerinitiative im Zusammenhang mit der Koordination gegen Bayer Gefahren. Wird ja auch immer von David gegen Goliath gesprochen.
Es muss mal gesagt werden, dass diese Vernetzung ein Selbsthilfenetzwerk geschaffen hat. Und das passiert eben ohne große Unterstützung von staatlicher Seite, von kirchlicher Seite oder von sonstiger Seite. Nicht, weil diese Menschen keine Unterstützung von dort her haben wollten, sondern weil ihnen von dort her die Unterstützung verweigert wird. Wenn irgendwo bei einer Stiftung, bei der Kirche, bei der Regierung, bei irgendwelchen Fonds man aufläuft und sagt, okay, wir haben da ein Problem mit dem Bayer-Konzern und würden da gerne unterstützt, dann werden wir von der Tür gewiesen, erhalten keine Unterstützung, weil die Macht eines solchen Konzerns sehr weit reicht und sich die Institutionen nicht mit dem Konzern anlegen wollen. Das gilt national und international. Also wir haben parallel zu den Problemen, die real existieren, Umweltverseuchung, gefährliche Medikamente, chemische Kampfstoffe, Transportgefahren und was es da alles gibt, Gifte, Pestizide und so weiter, haben wir halt kennengelernt, dass der Konzern auch eine riesige Macht hat, Einfluss in die Regierungen hat, auf die UNO hat und so weiter und so weiter. Und wir überall immer wieder auf den Konzern stoßen und eben deshalb auf uns selbst gestellt sind bei unserer Auseinandersetzung. Und daraus ist natürlich entstanden, dass wir im Gegensatz zu anderen Organisationen bis zum heutigen Tag überwiegend ehrenamtlich arbeiten, dass wir mit geringsten finanziellen Mitteln arbeiten und dass wir halt dann praktisch dieses Gleichnis David gegen Goliath halt real ist.
Was waren denn so die Aktivitäten, die so eine Initiative einem weltweit agierenden Konzern entgegensetzen konnte?
Eine endlose Liste. Wir haben also zum Beispiel entdeckt, dass der Bayer-Konzern nach wie vor chemisch in die chemische Kampfstoffproduktion verwickelt ist. Er hat diese modernen chemischen Waffen der US-Armee, die VX-Kampfstoffe, entwickelt und zum Einsatz gebracht. Er ist der weltgrößte Pestizidhersteller, damit verantwortlich, hauptverantwortlich für ca. 400.000 Pestizidtote jedes Jahr und Millionen von Pestizidopfern, die also lebenslänglich gesundheitliche Schäden erleiden. Wir haben enthüllt, dass das Wasser Millionen von Menschen müssen das Rheinwasser trinken, also aus dem Rhein, der größte Strom Deutschlands, dass dieses Wasser halt verseucht ist mit eben gefährlichen Giftstoffen. Aktuell zum Beispiel geht es darum, dass diese Antibabypille Jasmin eben nicht hochgefährlich ist, dass sie eben auch schon Hunderten von Frauen zumindest das Leben gekostet hat und weitere Tausende von Frauen gesundheitlich ruiniert hat. Da haben wir auch jetzt zusammen mit Opfern eine Opferinitiative ins Leben gerufen und beginnen zu prozessieren. In den USA laufen auch Prozesse.
Obwohl es sich jetzt um eine eben hauptsächlich ehrenamtlich arbeitende Initiative gegen einen internationalen Konzern handelt, sind ja auch Erfolge zu verzeichnen. Was würdet ihr als Koordination gegen Bayer gefahren denn als ganz entscheidende Erfolge hier euch auf die Fahnen schreiben?
Ein ganz wichtiger Fall war, der ist überall durch die Medien gegangen, auch in Deutschland, das war eben die Verseuchung von Bluterpräparaten. Was in den Medien nicht so transportiert wurde, war, dass eben Bayer der verantwortliche Konzern ist. Das hat fast die gesamte weltweite Blutergemeinde also ausgelöscht. Tausende und Tausende sind gestorben dadurch. Der Konzern hat seine Präparate wissentlich verseucht. Er hat es gewusst. Er hat sie trotzdem auf den Markt gebracht. Der Konzern musste mittlerweile über 700 Milliarden Dollar Entschädigungen zahlen weltweit und die Entschädigungen laufen auch weiter. Das ist ein ganz herausragendes Beispiel mit gigantischen Summen, die wir halt erkämpft haben, dass diese Entschädigungen überhaupt stattfinden. Denn der Konzern wurde ja nicht mal bestraft. Das heißt, diese Entschädigungen mussten im außerparlamentarischen Kampf durchgesetzt werden. Wir konnten verhindern, dass zwei gefährliche Werke gebaut wurden in Australien oder in Taiwan. Wir konnten verhindern, dass australischer Giftmüll hier in Deutschland bei Bayer verbrannt wird und.
Nun hat ja auch die nationalsozialistische Vergangenheit bei den Aktivitäten der Koordination gegen Bayer-Gefahren eine Rolle gespielt. Die Koordination hat sich für die Entschädigung von ZwangsarbeiterInnen eingesetzt. In welcher Weise ist denn hier der Bayer-Konzern verantwortlich für NS-Unrecht?
Der Bayer-Konzern ist zentral verantwortlich für NS-Unrecht. Der Bayer-Konzern ist der Konzern, der die Zwangsarbeit überhaupt erfunden hat. Es war Karl Duisberg, der im Ersten Weltkrieg das erste Mal belgische Kriegsgefangene als Zwangsarbeiter im Leverkusener Bayerwerk eingesetzt hat und diesen Begriff Zwangsarbeit auch in die Welt gesetzt hat. Allerdings gab es das Problem, dass im Ersten Weltkrieg diese belgischen Zwangsarbeiter bei Bayer einfach in den Streik getreten sind und das Modell nicht funktioniert hat. Das hat der Konzern ausgewertet und hat eben im Zweiten Weltkrieg sich ganz eng nicht nur mit Hitler verbunden und Hitler auch finanziert und an die Macht gebracht über den Düsseldorfer Industrieclub, sondern er hat sich eng mit der SS verbündet und hat eben die SS als Terrorinstrument gegen die Zwangsarbeiter eingesetzt. In Auschwitz wurde ein eigenes Werk gebaut, eigens von Bayer-Konzern, wo eben Konzentrationslagerhäftlinge dort eingesetzt wurden. Die Stammbelegschaft war 10.000. Innerhalb von 2 Jahren sind dort 40.000 Menschen in dem Bayer-Werk, in dem IG Farben-Werk in Auschwitz ums Leben gekommen. Diese enge Verflechtung, die hat dazu geführt, dass wir halt das alles aufgearbeitet haben. Wir haben dann entdeckt, dass die IG Farben nach wie vor existieren. Das haben wir in den 80er Jahren entdeckt, haben dann diese große Kampagne gegen die IG Farben geführt, was jetzt endlich dazu geführt hat, jetzt gerade aktuell, dass endlich die IG Farben-Aktie vom Markt genommen werden musste, und haben diese Entschädigungsfrage auf die Tagesordnung gesetzt. Die Entschädigungsfrage wurde immer zurückgewiesen, weil gesagt wurde, das ist ja alles längst passiert. In den 50er Jahren gab es ja mal über diese Jewish Claims Commission eine gewisse Entschädigung für die jüdischen Opfer in den Konzentrationslagern. Dahinter hat sich Bayer versteckt. Als dann eben in Zusammenarbeit mit uns Prozesse in den USA als Privatprozesse erfolgreich ausgingen und da erstmals Privatklagen mit Entschädigungen in Millionenhöhe beschieden wurden, hat Bayer direkt reagiert und hat in einem Geheimtreffen mit dem Bundeskanzler Schröder damals diese Stiftung gegründet zur Entschädigung von Zwangsarbeit. Das war international damit verbunden, dass keinerlei Prozesse mehr geführt werden können gegen Verbrecherkonzerne, die eben Zwangsarbeiter beschäftigt haben. Und dass eben eine Entschädigung in geringster Höhe vorgenommen wurde. Und das ist die Situation. Das konnte durchgesetzt werden. Das ist äußerst mangelhaft. Der Kampf um die Entschädigung geht weiter. Zumal wir fordern, dass eben nicht nur die Zwangsarbeiter selbst, sondern auch ihre Familien, ihre Kinder entschädigt werden müssen.
Im Zusammenhang mit der Forderung nach Entschädigung von ZwangsarbeiterInnen haben ja die kritischen Aktionäre und Aktionärinnen eine große Rolle gespielt. Auch das ist was die Koordination gegen Bayer Gefahren macht, nämlich Druck durch kritische Aktionäre auszuüben. Wie funktioniert das denn?
Kritische Aktionäre sind eine Aktionsform, die wir nicht erfunden haben. Das muss man ganz klar sagen. Kritische Aktionäre gibt es, seit es Aktiengesellschaften gibt. Zu Beginn des vorletzten Jahrhunderts wurden eben die Aktiengesellschaften erfunden. Und im Prinzip seit Anbeginn gibt es auch Aktionäre, die dann auf den Versammlungen dieser Aktiengesellschaften mit kritischen Themen auftreten. Das waren in der Regel Gewerkschaften oder irgendwelche oppositionellen Aktionäre, die das getan haben. Aber was wir gemacht haben, was das Neue war, ist, dass wir diese Aktionsform in den 80er Jahren eben wiederbelebt haben und eben gebündelt haben, verbunden haben mit diesem weltweiten Widerstand. Das heißt, wir haben gesagt, okay, die Leute bei Bayer, die verantwortlichen Manager, die Großaktionärinnen, die reden nicht mit den Kritikern. Und da haben wir gesagt, dann gehen wir einfach auf die Hauptversammlung, weil dort sitzen sie und bringen die Probleme, die weltweit mit der Tätigkeit des Konzerns existieren, also von Umweltverseuchung, gefährliche Medikamente und alles, dort auf die Hauptversammlung. Das hat dazu geführt, dass wir seit 1983 auf jeder Hauptversammlung des Bayer-Konzerns vertreten sind und mittlerweile dort auch die Mehrheit der Rednerinnen stellen. Das heißt, der Konzern ist nicht mehr in der Lage, eine geordnete Hauptversammlung durchzuführen. Und dadurch ist auf solchen Hauptversammlungen das Konzernmanagement, die verantwortlichen Manager und die Großaktionäre in der Defensive und sind gezwungen, sich mit dieser Kritik auseinanderzusetzen, sie zu ertragen, sie auszuhalten. Das hat dazu geführt, dass andere Kritiker bei anderen Konzernen, Bayer-Konzern ist ja nicht der einzige Konzern, der Probleme macht, sondern es gibt weltweit Dutzende von solchen Konzernen, dass andere Kritiker diese Aktionsform aufgegriffen haben, dass sich inzwischen auch mit unserer Hilfe ein eigener Dachverband der kritischen Aktionäre gegründet hat. Spektakulär dieses Jahr auch ja die E.ON-Hauptversammlung. Insofern diese Aktionsform weltweit um sich greift.
Nach 33 Jahren umfassendem Engagement ist nun der Fortbestand der Koordination gegen Bayer Gefahren gefährdet. Die Arbeit kann nicht mehr finanziert werden. Wie sieht denn die aktuelle Lage aus?
Also es ist eine Tragödie der Geschichte, weil natürlich hat der Bayer-Konzern wehrt sich ja auch gegen uns, und zwar auch mit harten Bandagen über all die Jahre hinweg. Gegen uns wird Überwachung, Repression, Bespitzelung und so weiter eingesetzt, aber auch die Mittel, uns finanziell zu ruinieren über Prozesse. Der Bayer-Konzern hat also in dieser 33-jährigen Geschichte sehr oft versucht, uns finanziell zu ruinieren über Prozesse. Und es ist eben eine Anekdote der Geschichte, dass das nicht gelungen ist, dass wir das alles durchgestanden haben, aber dass eben jetzt, seit dem Jahr 2000, seit dem Aufbruch des entfesselten Kapitalismus mit Sozialkahlschlag, mit Reallohnabbau, mit Hartz IV, eben das Spendenaufkommen dramatisch einbricht. Also nicht erst seit ein, zwei Jahren, sondern praktisch seit 10, 11 Jahren passiert das. Und es hat eben ein Ausmaß angenommen für uns, und also nicht nur für uns, auch für andere Organisationen, aber bei uns auf jeden Fall ein Ausmaß angenommen, das uns in unserer Arbeit gefährdet, weil wir eben ausschließlich von Spenden und Förderbeiträgen abhängig sind. Das haben wir zum Anlass genommen, im März die rote Lampe anzuschalten, Alarm zu schlagen, auch an die Öffentlichkeit zu gehen und versuchen nun, haben Ziele aufgestellt. Wir brauchen 350 neue Mitglieder. Wir haben ein Fördermodell, das nennt sich Garanten, dass bestimmte Mitglieder, die eben finanziell besser gestellt werden, uns mit größeren Beträgen ab 500 Euro jährlich unterstützen. Wir brauchen 50 solcher neuer Garanten. Wir brauchen Abonnenten für unser Magazin, Stichwort Bayer und so weiter und so weiter. Mit diesen Zielen sind wir an die Öffentlichkeit gegangen und kämpfen halt seit März diesen Jahres ganz hart um unsere Existenz. Und wir können sagen, sondern wir müssen sagen, ein ganz, ganz großes Dankeschön, denn wir werden überrollt von einer Welle der Solidarität. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Das zeigt uns einmal mehr, dass eben Konzernverbrechen nicht ohne Kenntnisnahme durch die Bevölkerung bleibt. Wir haben allerdings erst etwa 50% unserer Ziele geschafft. Das heißt, wir können noch nicht erleichtert uns zurücklehnen und aufatmen und sagen, wir sind über den Berg, aber wir sind auf einem guten Weg.
Jetzt auch zu Radio Z quasi einen konkreten
Bezug? Einen persönlichen Bezug, ja. Sie möchten noch am Ende vielleicht sagen, dass ich persönlich Wurzeln in Nürnberg habe. Ich bin Nürnberger. Mich hat es aus beruflichen Gründen Mitte der 70er Jahre hier hochverschlagen, also direkt unmittelbar vor Beginn der Auseinandersetzung mit dem Bayer-Konzern. Ich habe immer noch sehr starke Verbindungen zu meiner Heimatstadt Nürnberg. Ich finde es toll mit Radio Z. Das ist genau das, was wir damals, ich bin 68er, ich habe in Nürnberg mit gegen die Notstandsgesetze gekämpft, habe damals die Schulen mit lahmgelegt und so. Und genau da haben wir uns schon so ein Radio Z gewünscht. Und ich finde das ganz toll, dass es das heute gibt und möchte auch gerne einen herzlichen Gruß nach Nürnberg schicken.